studieren. Da war zum einen die Vorstellung, die Immanuel Kant von der Vernunfterkenntnis belebter Naturgegenstände hat. In der Kritik der Urteilskraft von 1790 findet sich das entfaltet. Wir konnten das nur antippen. Sie haben rausgehört, eine sehr anspruchsvolle, interessante, komplexe Theorie. Kant schreibt auf der Höhe seiner Zeit. Er ist kein sogenannter Physikotheologe, also nicht jemand, der das Besondere der lebendigen Substanz als eine natürliche Einrichtung Gottes betrachten oder erklären würde, so als spuke Gott gewissermaßen in die Physik hinein, indem er das Leben so als Impuls da reingibt. So sieht Kant es nicht, obwohl das in seiner Zeit noch eine gängige Sicht der Dinge ist. Und Kant ist auf der anderen Seite auch kein Mechanist, wie viele Philosophen der Aufklärung, die den Körper strikt physikalisch, also im Prinzip als Maschine deuten. Kant bewegt sich mit kritischem Abstand zu der Frage, ob die Ordnung der belebten Natur überhaupt mit Gewissheit wissenschaftlich erschlossen werden kann, zwischen diesen beiden Polen der theologisch geprägten oder imprägnierten Erklärungen und der rein mechanischen Vorstellung vom Belebten. Er nutzt dabei Motive der Lebenskrafttheorien des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Auch die hatte ich Ihnen kurz vorgestellt, diese Lebenskraftkonzeptionen, die so aus dem Bereich der medizinischen Theorien hervorgehen, aber auch allgemeinere Erklärungsansprüche bei sich führen. Was die Frage der Erkenntnis nun der nicht-mechanischen Natur angeht, ist Kants Ansatz ziemlich raffiniert angelegt. Er vermeidet letzte Was-ist-Aussagen. Er beschränkt sich darauf, zu beschreiben, wie unser Wissen über die lebendige Natur zustande kommt. Es ist eine ganz bestimmte Form von Vernunfturteil, die wir hier treffen können. Das ist eine vergleichsweise prekäre Form von Vernunfturteil, basierend auf der sogenannten teleologischen Urteilskraft. Diese Urteilskraft ergibt für uns im Feld des Organischen ein lediglich relatives Wissen über die Ordnungsgesetze, die hier herrschen. Und entscheidend ist, dass wir ihr Zwecke entnehmen können der belebten Natur. Wir können auf diese Zwecke nur mit einer gewissen Unsicherheit schließen, weil wir wissen letztlich nicht, was die Pflanze bezweckt, wenn sie ihre Wurzeln Richtung Wasser wachsen lässt beispielsweise. Ein Kausalverhältnis im engen Sinne ist es auf jeden Fall nicht. Wir sind geneigt, es als Zwecke zu deuten, und es gibt auch empirisch gute Anhaltspunkte dafür. Aber wir stecken natürlich nicht in der Pflanze drin. Also wir können nicht sowas wie Intentionen der Pflanze oder dergleichen wissen oder kennen. Insofern ist es eine Zweckkategorie, die auf die Unterstellung einer objektiven Zweckmäßigkeit, die das für die Pflanze hat, ihre Wurzeln Richtung Wasser auszubilden, hinausläuft. Aber es bleibt letztlich eine Unterstellung. Das ist für Kant relativ wichtig, dass er diese, sage ich mal, Voraussetzungshaftigkeit solcher auf Urteilskraft basierenden Urteile herausarbeiten möchte. Gleichwohl ist es kein völlig beliebiges oder schwammiges Wissen, das wir hier gewinnen können. Es ist schon eine Disziplin, die wir auf die Basis solcher auf Urteilskraft gestützten Urteile gründen können. Aber wir müssen uns eben im Klaren sein, unter was für Voraussetzungen wir hier die Welt dann ordnend betrachten. Also zentraler Gedanke, nicht Kausalkategorien in diesem Bereich der Natur, sondern Zweckmäßigkeiten sind das, was herrscht. Und auch darauf basieren wir eben unsere Deutungen. Kant entfaltet hier näherhin diese Art des Deutens, so dass wir der nicht-mechanischen Natur eine Organisation unterstellen können. Und diese Organisation basiert eben auf solchen zweckgerichteten Prozessen. Damit ist auch der Organismus als Beschreibungseinheit fürs Belebte benannt. Auch in der Hinsicht ist Kant modern. Sie erinnern sich, wie bei Cuvier beispielsweise, auch ja der Organismus die zentrale Objektkategorie ist. Spannend ist aber, in diesen ganzen Überlegungen ist ganz klar deutlich, dass Kant auf die Annahme einer allgemeinen, alles durchziehenden und in gewisser Weise auch alles erklärenden Dynamik des Lebens nicht angewiesen ist in seiner Theorie. Was vorkommt, ist der Bildungstrieb der Blumenbachsche, das heißt, eine Dynamik oder Dynamiken sind hier am Werk, aber letztlich haben wir sowas wie ein Gefüge von Zweckmäßigkeiten vor sich und nicht eine groß ausgerollte Konzeption des Lebens bei Kant als sozusagen nochmal dahinter greifende Theorie, dass es eine Einheit gibt, umfassender Art, die das alles nochmal tragen würde, dieses Zweckgeschehen. Bei Schelling und bei Hegel, romantisch bewegten Systemdenkern, stellt sich das genau völlig anders dar. Und auch hier haben wir die Schwelle um 1800, weil Schelling und Hegel im Wesentlichen knapp vor 1800 und dann ab 1800 zu schreiben beginnen. Schelling entwirft ein ganzheitliches Verständnis von Natur, in welchem die Trennung von organisch und nicht organisch gar keinen Sinn mehr hat. Alles ist dynamisch, alles ist Intensität, denn die Natur als solche ist absolut organisch, ist eine Formulierung des frühen Schelling. Damit reißt Schelling diese Grenzen ein, die vorher bestanden haben zwischen dem Bereich der Physik, dem Bereich des Organischen und natürlich auch die Zweiteilung, auf die die kantische Konzeption aufsetzt, wenn sie die Astronomie und so weiter als Sache der Naturwissenschaften, die auf theoretische Urteile basieren, und die Biologie als Sache der teleologischen Urteilskraft ja gerade unterscheidet, die kantische Konzeption. Hegels Philosophie ist methodisch äußerst konsequent, ähnlich wie bei Schelling zugeschnitten, eine Philosophie des Werdens und der Bewegtheit, auch des Denkens und des Begriffs. Prozess und Entwicklung sind zentrale Motive Hegels, um die sich dann so schwierige Stichwörter wie Dialektik, Spekulation und, wichtig, elementar auch Leben gruppieren. Bei Hegel wird also von Leben nicht nur gesprochen, Leben taucht nicht nur als Kategorie auf, sondern Leben wird zum Terminus, der Hegels gesamte Philosophie, könnte man sagen, magnetisiert. Hegel unterscheidet außerdem sorgsam Leben von Lebendigkeit. Auch die Lebendigkeit wird bei Hegel in den Rang eines Theoriebegriffs erhoben. Also er staffelt nochmal Begriffe rund um diese Lebensthematik. Ganz detailliert kann ich Ihnen das hier nicht vorführen, ich weise aber darauf hin. Lebendig als Theoriebegriff, das ist auch eine interessante Errungenschaft, stammt eigentlich auch aus der Ästhetik, aus der Dichtung des Sturm und Drang, die für die Romantik ganz wichtige sprachliche, sage ich mal, Schneisen auch schon geschlagen hat. 1784 verwendet Klopstock den Ausdruck Lebendigkeit, und zuvor hatte man das Attribut lebendig eben nur auf Individuen bezogen. Etwas ist lebendig als einfache Eigenschaft. Man hat Lebendigkeit nicht als sozusagen Großkategorie ins Verhältnis zu Leben ebenfalls als Theorie gestellt. Hegel fordert ausdrücklich in seiner Philosophie Lebendigkeit des Denkens. Lebendigkeit als Eigenschaft des Philosophierens, nicht von Personen oder Dingen oder dergleichen, von Personen oder Lebewesen, sagen wir mal, sondern eben von Prozessen. Lebendigkeit des Denkens heißt, im Medium der philosophischen Vernunft soll der Widerspruch des Lebens überwunden werden hin zu einer Totalität höchster Lebendigkeit, in der sich Trennungen noch einmal überwinden lassen. Das sind jetzt wieder so sehr spekulativ anmutende Formulierungen. Wichtig ist, dass Hegel den Begriff des Lebens seinerseits als einen fasst, der von Polaritäten und Widersprüchen gekennzeichnet ist und der in lebendiger Bewegung nochmal überschritten werden kann. Also auch die Kategorie Leben als Substantiv ist ihm sozusagen noch zu statisch, sodass der Prozessbegriff Lebendigkeit nochmal eingeführt wird, um sozusagen feste kategoriale Anmutungen im Zusammenhang mit Leben nochmal zu überbieten. Also sowas wie eine Steigerung der Konnotation von Leben steckt in diesem Terminus Lebendigkeit nochmal drin. Soweit fürs Erste ganz knapp umrissen der Blick auf Schelling und Hegel als ganz elaborierte philosophische Positionen, die romantische Motive aufnehmen und in ein durchdachtes Theoriegebäude hinein überführen, wobei Theoriegebäude schon wieder eine Metapher ist, gegen die sich die Beteiligten aus naheliegenden Gründen wehren würden. Gebäude klingt schon wieder so statisch. Es ist im Grunde ein dynamischer Gefügecharakter dieser Begriffswelt bei den Autoren, wobei dynamisch nicht heißt beliebig, sondern einfach auf Prozessstrukturen hin angelegt. Ich werde auf Hegel insbesondere im Laufe der Vorlesung nochmal zurückkommen, weil sein Entwicklungsdenken bezogen auf Leben noch viele weitere interessante Aspekte enthält. Unter anderem entwickelt Hegel einen Begriff der Gattung, der mit dem Lebensbegriff eng verbunden ist. Gattung ist ein Terminus, den wir ja aber auch aus biologischen Zusammenhängen kennen. Ich komme darauf später noch einmal zurück. Außerdem auf Hegels Geschichtsidee, die auch viel mit Leben zu tun hat. Also die Idee von Leben und Lebendigkeit als etwas, das Geschichte hat und macht, findet sich bei Hegel auch ausführlich erörtert. Betrachten wir heute noch einmal die Konstellation um 1800 und knapp danach. Wir sammeln sozusagen Bausteine, um diese komplexe und sehr bewegte Zeit vielleicht in einem zusammengesetzten Bild besser zu verstehen. Also diese Zeit, von der ich gesagt habe, ist eine etwas provozierende Formulierung, aber eigentlich ist es die Zeit der Entstehung der Lebenswissenschaften. Versuchen wir unseren momentanen Blick auf diese Disziplinenlandschaft um und nach 1800 nochmal zu formulieren. Wir haben auf jeden Fall ein gemischtes Bild vor uns, eine Gemengelage von Einflüssen, das haben Sie jetzt schon rausgehört, mit diesen auf naturwissenschaftliche Konzepte gerichteten Anstrengungen auf der einen Seite und den dezidiert philosophischen, hochspekulativen, avantgardhaften Überlegungen auf der anderen Seite. Wir haben auch schon neue Faszinosa rausgehört, die für beide Seiten eine Rolle spielen, etwa den Punkt der Elektrizität. Also die Entdeckung, dass es das Elektrische, ein im Prinzip aus dem physikalischen Bereich bekanntes Phänomen, als Agens auch in den lebendigen Körpern gibt. Also dass elektrische Effekte was mit dem Muskelverhalten zu tun haben, Galvanismus, ja, die Froschschenkel, die zucken, dass Elektrizität irgendwie auch offenbar dann was mit Chemie zu tun hat und nicht nur mit Physik und auch eben mit dem Organischen und mit der Frage Leben und Tod. Das ist etwas, was als, ja, sag ich mal, es hat was von einer wissenschaftlichen Revolution oder von einem Abstoßpunkt, der alle Disziplinen irgendwie beschäftigt. Also die Frage, was passiert da? Gibt es da möglicherweise Übergänge zwischen der unbelebten Natur, der belebten Natur, ist die belebte Natur doch irgendwie eine Form von unbelebter oder, das wäre die Schellingsche Lösung, ist alles im Grunde belebt, also ist die Physik eigentlich nur eine langsamere, trägere, ruhigere Form von Biologie. Also diese ganzen Fragen werden aufgemacht im Blick auf diese faszinierende Beobachtung der Elektrizität im Organismus selbst. Es gibt auch den tierischen Magnetismus, ein etwas anderes Phänomen, das auch zu der Zeit Furore macht. Also das sind ganz spannende, auch auf Experimentaltechniken gestützte Phänomene, die die Zeit beschäftigen. Wir haben die Chemie als eine Disziplin, die auch, die im Prinzip ja in einer ähnlichen Zwischenposition ist. Das Faszinosum der chemischen Reaktion und eben auch hier das Wissen darum, dass anorganische Elemente als Grundbaustein des Organischen mit im Spiel sind, sodass wir auch hier Anhaltspunkte haben, sozusagen empirische Anhaltspunkte für diese Überlegung, dass alles organisch sein könnte unter Umständen, also diese romantische Überlegung. Ja, wir hatten schon gesehen, dass die philosophischen Lebensdefinitionen oder die philosophische Rolle des Begriffs Leben wichtiger wird, vom angelegentlich mal auftauchenden Terminus hin zu einem Zentralbegriff. Und wir hatten auf der anderen Seite diese funktionale Einbettung des Lebenskonzepts etwa bei Cuvier gesehen. Für die Biologie ist nun ganz wichtig, und letztlich auch für die Naturphilosophie, dass diese Überlegungen zu Funktionszusammenhängen, zu Prozessen und dergleichen noch nicht wirklich ausreichen, um so etwas wie ein Gegenstandsfeld der Biologie zu bestimmen. Oder anders gesagt, eine zentrale Frage ist damit noch ungeklärt, nämlich die schlichte Frage, was ist denn nun Leben? Was ist es in seiner Stofflichkeit, in seiner Materialität? Gibt es eine Substanz des Lebens? Die Lebenskraftüberlegungen bieten ja sowas Ähnliches wie eine Antwort an. Dann wäre Leben so etwas wie eine kraftartige Sache, ein Prinzip möglicherweise, das die Natur durchherrscht, ähnlich wie in der Physik ja auch Kraft sozusagen durch ein Naturgesetz letztlich erklärt werden kann. Ob das eine Erklärung ist, ist noch eine andere Frage, aber jedenfalls gefasst werden kann in ein solches Gesetz. Die Frage steht im Raum, kann man auf naturwissenschaftliche Weise bestimmen und sagen, worin denn jenseits solcher Prozessbegriffe und Spekulationen über Prinzipien oder dergleichen, Kräfte, Formungsenergie oder wie auch immer, worin denn nun die Lebenssubstanz tatsächlich besteht? Also wenn die Biologie eine Naturwissenschaft sein will, muss sie irgendwie so etwas haben wie eine stoffliche Referenz. Diese Anmutung läuft jedenfalls in der Debatte mit. Und so steht das Problem ab 1800, als der Lebensbegriff so etwas wie eine gesonderte Wissenschaft des Lebendigen zu tragen beginnen scheint, zunehmend dringlich im Raum. Wovon ist die Biologie genau Wissenschaft, wenn sie empirische Naturwissenschaft des Lebens sein will? Also ganz handfest gefragt, was ist es aus dem für Sie empirisch zeigbar, messbar, wiederholbar, erforschbar, fürs Experiment fassbar, das biologische Leben besteht? Diese Frage führt uns jetzt in unserer Sichtungsarbeit hier in der Vorlesung noch einmal zurück Richtung Physiologie. Und hier in die Nähe einer Disziplin, von der ich weniger berichtet habe bisher, nämlich in die Nähe der Chemie und in die Nähe der Arbeitstechniken, mit denen sowohl die Chemie als auch die Physiologie und die Naturkunde sich befassen, um sozusagen Stoffe fassbar, greifbar zu machen. Um diese komplizierte, jetzt gerade was die Disziplinenlandkarte angeht, komplizierte Umbruchssituation, Biologie ist noch nicht als Fach etabliert, sondern ein Strang in einem wissenschaftlichen Geflecht, könnte man sagen, ein bisschen klarer auseinanderzunehmen, hier einige Komponenten. Wir haben in dieser Zeit in den Überlegungen zu dieser Frage, aus was besteht denn nun das Leben? Ich drücke es bewusst so ein bisschen laienhaft aus. Also was ist die Stofflichkeit des Lebens? Mindestens fünf Perspektiven, die eine Rolle spielen.
Ups, das ist jetzt schlecht hingelegt. So.
Einmal haben wir natürlich noch die Naturkunde traditionellen Typs. Es ist ja nicht mit einem Schlag um 1800 die alte, seriöse, klassifizierende, mit Tableaus arbeitende Naturkunde verschwunden. Nein, sondern wir haben diese klassifizierende, beobachtende Morphologie, die Botanik und Zoologie in der, sage ich mal, Linnäischen beispielsweise Tradition natürlich noch im Spiel, wenn es um die Frage des Lebendigen geht. Also im Bereich der nicht physikalischen Disziplinen als erstes die Naturkunde traditionellen Typs. Allerdings nicht zugeschnitten auf diese lebensdynamisch gepolte Perspektive. Dann haben wir, da hatten wir schon gesehen, in dem Bereich tut sich viel, da waren die philosophierenden Ärzte auch schon mit dem Lebensbegriff, Lebenskraftbegriff unterwegs, die Medizin und die medizinische Physiologie. In diesen Bereich gehören auch anthropologische Überlegungen, die auf physiologischer oder medizinischer Basis angestellt werden. Dann haben wir als drittes, letzte Woche zumindest angeschaut, so kursorisch, die romantische Naturphilosophie, einschließlich ihrer im engeren Sinne philosophischen, idealistischen konsequenten Ausmodellierungen, etwa bei Autoren wie Schelling oder Hegel. Das sind philosophische, im Prinzip Systemansätze, die so etwas verfolgen wie ein kosmologisches Einheitsdenken. Einheit jetzt nicht im Sinne alles unter ein Dach, sondern Sie haben gesehen, wie anspruchsvoll und offen geschnitten diese Überlegungen, die so ein Prozessuniversum betreffen, sind. Aber es geht darum, dass hier die alten kategorialen Trennungen zwischen belebt, nicht belebt, theoretisch, praktisch und so weiter, pathetisch überwunden werden sollen. Hierhin gehören ebenfalls anthropologische Überlegungen, also Thesen, die den Menschen betreffen. Und hierhin gehört auch eine ebenfalls neue Disziplin, die so in der Phase um 1800 ihre, also Take-off-Phase, ihre Entstehungsphase hat. Man könnte auch dazu eine ganze Vorlesung machen, nämlich die Seelenkunde, die Psychologie. Dass die Romantik mit ihrer Perspektivierung natürlich auch ganz stark Psychologie wird. Also die Verbindung von Denken und Körper, die Verbindung von Seele und Leib, was in älteren Systemen immer irgendwie zweigeteilt oder mehrgeteilte Bereiche sind, diese Verbindung, das auch als eins zu betrachten, als Prozessfigur neu zu fassen, das ist auch ein ganz wichtiges romantisches Anliegen. Insofern ein kleiner Hinweis Richtung Psychologiegeschichte, die hier abzweigen könnte. Ja, und dann haben wir die Chemie, entstehend auch um 1800 mit wichtigen, Lavoisier ist da ein Stichwort, mit wichtigen Systematisierungs- und Rationalisierungsschüben. Und eben die Biologie im engeren Sinne sozusagen. Das gemeinsame Stichwort, ich habe hier mal das kantische Stichwort nicht drüber geschrieben, sondern nicht physikalisch geschrieben. Man könnte aber auch sagen, nicht mechanisch ist das gemeinsame Stichwort, das dieses Feld umschreibt, in dem sich Disziplinen oder Fachlichkeiten neu sortieren um 1800 und danach. Wir können hier festhalten, die Physik ist also hier sozusagen gerade die große andere Disziplin, die auf der anderen Seite steht, auch in ihrer wissenschaftlichen Formiertheit, die starke, seriöse Vorbilddisziplin. So stabil möchte man auch sein mit der Wissenschaft vom Lebendigen, aber man will sie gerade nicht in physikalischen Termini entwickeln, diese, ich sag mal jetzt ein bisschen vereinfacht, noch zu findende Biologie, um die gerungen wird. Wir können festhalten, was man für diese Zeit rückblickend biologisch nennen könnte, das sind disziplinär in Aspekte, in unterschiedliche Zugänge zerfallende Perspektiven. Und dass die Biologie in sich eine heterogene Disziplin ist, wird auch so bleiben, nachdem sie sich dann etabliert hat. Das nur als kleiner Hinweis, auch heute ist die Biologie eine verglichen mit der Physik sehr fragmentierte Wissenschaft. Sie haben ganz unterschiedliche, auch methodologisch ganz unterschiedliche Gebiete unter diesem Dach dieser einen Disziplin. Physiologie auf der einen Seite, so etwas wie Evolutionslehre auf der anderen Seite, also wo es um Arten und Rassen im Großmaßstab geht. Ökologie auf der einen Seite, könnte man sagen, Verhaltenslehre auf der anderen. Also die Biologie ist, wenn man so will, ein in sich etwas loserer Verbund von Unterdisziplinen geblieben, als das bei der Physik der Fall ist. Da sehen Sie noch etwas die Spuren dieser Konstellation ab 1800 und das ganze 19. Jahrhundert hindurch. Also, wie lauten nun Antworten auf die Frage, theoretische Antworten auf die Frage nach dieser für die Glaubwürdigkeit eines solchen entstehenden Bereichs wie Biologie entscheidende Frage nach der empirisch fassbaren Stofflichkeit von Leben. Die beiden Pole kennen Sie schon, zwischen denen sich solche möglichen Antworten bewegen. Einerseits den metaphysischen, theologisch geprägt möglicherweise, oder auch, das gab es in der Aufklärungszeit ebenfalls, viel mystisch-magisch angehauchten Bereich von Theorien, die in Bezug auf die Stofflichkeit des Lebens entweder irgendwelche Kräfte für wesentlich halten, Lebenskraft wäre ein Stichwort, oder aber vielleicht, also Gott sowieso, die theologischen Erklärungen, die das letztlich als ein transzendentes Phänomen, das auf die Schöpfung zurückverweist, deuten. Oder aber sie haben Seelentheorien, die auch diese metaphysische, mystisch-magische Qualität des Lebens mehr oder weniger behaupten. Leben ist etwas, das man gerade nicht empirisch fassen kann, sondern das diese transzendente Qualität hat. Das wäre die eine Option, der eine Pol, der natürlich für die Biologie so, wenn sie Naturwissenschaft sein will, nicht diskutabel ist. Der andere Pol waren die materialistischen Theorien, die auf die Eigenständigkeit des Lebens verzichten und sagen, letztlich muss es sich um eine Spezialform von Bewegung, Energie oder irgendeiner anderen physikalischen Größe handeln. Also wir haben zwar noch nicht gefunden, wie die Verbindung zur Physik genau aussieht, aber letztlich ist klar, es gibt keinen gesonderten Lebensstoff oder irgendwie, die Frage ist eigentlich sinnlos, wir müssen sehen, wie wir im Reich der physikalischen Begriffe denn nun wirklich sozusagen die wirklich auflösende Erklärung für Leben bewerkstelligen können. Auch das ist für die Biologie, die auf die Eigenständigkeit der mit dem Leben verbundenen substanziellen Fragen ja hinaus will, keine diskutable Option. Wir haben auch gesehen, wie sich das begrifflich einkreisen lässt. Im ersten Fall, Leben als Transzendenz, kommt man auf reichhaltige Metaphern im Hintergrund des Lebens. Also würde die Frage nach der Stofflichkeit der Lebenssubstanz immer mit irgendwelchen alternativen Metaphern, die erklären, warum das Leben kein Stoff ist und auch nichts Empirisches sein kann, beantworten. Energie ist eine solche Option, also nicht elektrische Energiemetaphern. Im anderen Fall, Leben als Mechanismus, sind es Kraftbegriffe. Kraftbegriffe, die nach Möglichkeit noch nicht mal Lebenskraft unterscheiden von der physikalischen Kraft, sondern irgendwie sich möglichst eng an die Physik anschließen. Blumenbachs Bildungstrieb war schon so ein Mittelding gewesen, wo wir deutlich sehen, hier wird sozusagen der dritte Weg gesucht. Eine Option ist nun die Chemie als Leitfaden zu nehmen, um das Leben mit so etwas wie einer Substanzvorstellung zu versehen. Aus dieser Perspektive wäre das Leben so etwas wie ein chemischer Prozess oder analog zum chemischen Prozess zu verstehen. Bei Kant spielt die Chemie noch keine relevante Rolle. Kant, aus kantischer Sicht ist die Chemie keine echte Naturwissenschaft und mit dem Leben bringt er sie auch nicht in Verbindung. Insofern sehen wir, dass auch die Chemie um ihr Profil ringt in dieser Zeit. Und die Romantik ist es, die das Thema der Chemie, der chemischen Reaktion als Wandlung, Verwandlung von Stoffen ineinander und auch die diesbezüglichen möglichen Experimente mit großer Neugier thematisiert und untersucht. Und die Übergängigkeit, die sich gerade in der avancierten Chemie um 1800 zeigt, die Übergängigkeit von Stoffen ineinander und so weiter, auch Wechselwirkungen, das war ein Stichwort übrigens, das wir ja auch schon, das gab es auch bei Kant, an verschiedenen Stellen hatten, Wechselwirkungen chemischer Art, sind für das romantische Prozessdenken ein Paradigma, also ein zentrales Beispiel für eine generelle Übergängigkeit, die den Kosmos beherrscht und die ihrerseits als Leben beschrieben werden kann. Oder auch das Leben ist genau diese Übergängigkeit und keine andere. Hier legt es sich dann nahe, den Prozessbegriff, den Sie bei Hegel ja auch schon rausgehört hatten, als ganz zentrale Welt in ihrer Welthaftigkeit sozusagen fassende Kategorie. Hier legt es sich nahe, den Prozessbegriff zu verwenden, tatsächlich als eine Erklärung für das, was Leben ist. Leben ist Prozess. Und zwar Prozess dann nicht in so einem ganz allgemeinen, sagen wir, logischen Sinne oder dergleichen, sondern im chemischen Sinne. Der Prozessbegriff ist ein chemischer Begriff. Das muss man sich klar machen. Auch begriffsgeschichtlich. Wenn etwa Hegel vom geschichtlichen Prozess spricht oder vom absoluten Prozess des Geistes, Leben des Geistes, absoluter Prozess des Geistes, dann meint er damit nichts Juristisches. Also den Ausdruck Prozess gibt es ja auch im Recht. Sondern er meint damit den chemischen Prozess der Verwandlung von Stoffen ineinander. Die Reaktion, die chemische Reaktion, bei der Energie frei wird oder bei der Energie gebraucht wird oder dergleichen, die mit sinnlich wahrnehmbarer Veränderung der beteiligten Parteien, sage ich mal, zu tun hat. Also tatsächlich das eine in das andere überführt. Dieser Gedanke, der Prozess, der chemische, das ist sozusagen die Substanz oder die stoffliche Gestalt des Lebens im Gegensatz zur Physik, zum physikalischen Ideal der Bewegung des Objekts im Raum. Das ist ein, Paradigma, das Wort hatte ich schon genannt, also sozusagen eine Grundfigur, mit der in der Zeit um 1800 gearbeitet wird, um die Frage nach der spezifischen Beschaffenheit des Lebens, auch nach seiner empirischen Wahrnehmbarkeit zu beantworten. Die Analogie ließe sich also so ausbuchstabieren, dass wir Leben beobachten können, indem Stoffe sich verwandeln, indem Stofflichkeit sich verändert. Und diese Veränderung ist nicht Bewegung im physikalischen Sinne, sondern sie hat diese aus sich heraus sich vollziehende Eigenschaft, wie sie an den chemischen Prozessen sinnfällig zu werden scheint. Die immanenten Kräfte sind es, die wirksam werden, wenn Stoffe miteinander reagieren. Es ist nicht so, dass von außen physikalisch Energie hinzugefügt werden muss. Wenn wir aus heutiger Sicht drauf gucken, wissen wir natürlich, dass trotzdem aus Sicht der heutigen Modellierung des Verhältnisses von Physik und Chemie zueinander Energie zugeführt werden muss, dass man das auch physikalisch rechnen kann und so weiter. Das ist aus der damaligen Perspektive so nicht klar. Also eine etwas, wie soll ich mal sagen, magischere Vorstellung von der Anmutung, die chemische Prozesse auf den damaligen Beobachter hatten, müssen wir hier mitdenken. Insofern wird daraus ein Gegensatz, Physik gegen Chemie. Chemie, Leben, Physik, das Mechanische. Wir haben hier eine Menge Befunde, wo das tatsächlich auch begrifflich zusammengebracht wird. Etwa Alexander von Humboldt spricht in seinen 1797 publizierten Versuchen über die Muskel- und Nervenfasern, nebst Vermutungen über den chemischen Prozess des Lebens in der Tier- und Pflanzenwelt, ausdrücklich vom chemischen Lebensprozess. Auch der Romantiker Friedrich von Hardenberg, Novalis, überträgt den Prozessbegriff in seine Lebensdefinition. Zitiere ich auch kurz: Alles Leben, schreibt Novalis, ist ein überschwänglicher Erneuerungsprozess, der nur von der Seite den Schein eines Vernichtungsprozesses hat. Also hier haben wir noch eine Konnotation: Erneuerung, Wachstum. Ja? Auch aus sich heraus generiert Leben etwas. Es ist regenerativ und es generiert sich ein Stück weit selbst fort. Und auch Hegel nennt den chemischen Prozess ein Analogon des Lebens. Könnte der chemische Prozess sich durch sich selbst fortsetzen, so wäre er das Leben. Daher liegt es nahe, das Leben chemisch zu fassen, sagt Hegel in der Enzyklopädie. Hier sehen wir bei Hegel allerdings schon wieder den kleinen Differenzierungspunkt. Er sagt, könnte sich der chemische Prozess durch sich selbst fortsetzen, dann wäre er wie das Leben. Also er setzt es nicht gleich, er sieht aber die Nähe der beiden Felder zueinander. In der Frage, was das Leben stofflich ist, lässt sich die Naturphilosophie also, das wäre sowas wie ein erstes Motiv, wichtiges Motiv, Paradigma, lässt sich die Naturphilosophie von der Chemie inspirieren und diese integrale Sichtweise naturphilosophischer Art beeinflusst auch die Biologie, die frühen biologischen Überlegungen der Zeit. Das Lebendige als eine solche Prozessfigur und Vollzugsfigur, das lässt sich auch noch wieder mit physikalischen Motiven rückkoppeln, wenn wir den Galvanismus hinzudenken, der ja auch als chemischer Prozess beschreibbar ist. Dann hätten wir so eine Trias, das ist natürlich aus der romantischen Perspektive attraktiv zu sagen, auch die Physik ist im Grunde ein Regenerationsprozess oder ein generativer Prozess. Wir haben so etwas wie einen Galvanismus der Erde. Das ist eine Formulierung des romantischen Physikers Ritter. Ein Galvanismus der Erde, schreibt er, in dem die möglichste Identität des Lebendigen in der Identität des Lebens ganz zugegen ist. Identität des Lebendigen in der Identität des Lebens, also das ist wieder sehr romantisch, sage ich mal. Wir legen das nicht bis ins Letzte aus. Könnte man sicherlich auch noch näher rankommen an die Logik, die hier mitgemeint ist. Sie sehen aber diese Motivwelt, wie das zusammengruppiert wird unter dem, hier könnte man sagen, unter dem Leitbild der Chemie und unter dem Leitbild des chemischen Prozesses. Halten wir das also mal fest. Und das Suchbild, was ist die Stofflichkeit des Lebens, eine mögliche Lösung ist der chemische Prozess. Sie merken auf der anderen Seite aber auch die Schwäche dieser Überlegungen. Es bleibt eigentlich beim Prozessbegriff selbst und was das nun letztlich wieder für eine naturwissenschaftlich granulare Theorie sein könnte, die jetzt erklärt, wie ein und derselbe Prozess Leben, chemische Reaktionen und am Ende sogar noch physikalisches Geschehen erklären kann, das ist nicht einlösbar für die Autoren, die mit solchen Begriffen arbeiten.
Ist es dann, wenn man auf die Physik schaut, die dann eher das Statische ausdrückt in der Zeit, dann nicht irgendwie versucht, der Biologie und Chemie auch eigentlich so etwas wie einen Begriff zu erhalten von Stoff oder Materie, der das Paradox enthält, einerseits statisch zu sein, andererseits aber zum Beispiel so etwas wie Prozess zu fassen?
Ja.
Das
Dilemma von Greifbarkeit und Prozesshaftigkeit liegt offen zutage. Irgendwie kann man doch nicht einfach alles als Prozess beschreiben. Dann hat man ein Problem, sowas wie Naturwissenschaft zu sein. Ich glaube aber noch ein anderer Punkt ist wichtig, das werden wir gleich auch noch genauer sehen, nämlich wie kann ich es empirisch fassen? Also die Sinnfälligkeit ist auch ein Problem. Also Prozesse sind streng genommen, das war den, gerade den idealistischen Philosophen sehr klar und haben sie auch sehr klar benannt, sind im Prinzip ja gar nicht empirisch fassbar. Wir kommen immer nachträglich. Ja? Also ein konsequentes Prozessdenken hat Probleme, so etwas wie objektive Empirie zu begründen. Weil jede Art von Beobachtung im Grunde ja immer schon wieder ein Prozess ist, der sich an Prozesse anschließt. Wie will man da feste empirische Ergebnisse sichern? Also auch das Problem der Sichtbarkeit, der Erkennbarmachung bleibt als ungelöstes Problem im Raum. Aber der Punkt, den Sie angesprochen haben, der ist natürlich auch ein spannender Punkt. Ist jetzt quasi alles Prozess, nur manche Prozesse sind so langsam, dass es uns starr erscheint oder statisch erscheint? Oder gibt es doch eine Welt, in der sozusagen das Ruhige und das belebt, bewegt, wie auch immer, Lebendige sich gegenüberstehen als zwei Sphären? Rücken wir sozusagen unsere Optik etwas um, nehmen wir ein zweites Paradigma in den Blick, das ein Stück weit die allgemeine Vorstellung von chemischem Prozess als sozusagen Letztauskunft in Sachen Lebenssubstanz auch abzulösen vermag und dann das ganze 19. Jahrhundert im Spiel bleibt, im Gegensatz zu der Prozessidee. Das hatte ich letztes Mal schon angedeutet. Diese romantischen Gedanken sind eigentlich relativ bald schon nicht mehr naturwissenschaftsfähig im engeren Sinne. Das ist bei dem nächsten Paradigma, das ich vorstellen möchte, nicht der Fall, sondern dass der Terminus bleibt länger im Spiel, was die Biologie angeht. Es ist ein ebenfalls, ich will das jetzt nicht zu sehr ausbreiten, an den Galvanismus sich anschließendes Paradigma, das, also das könnte man, das, man könnte jetzt hier auch noch über die Physiologie sprechen, die die Nerven entdeckt als Thema und die Bedeutung des Nervensystems. Hier haben Sie dann die Elektrizität sozusagen in ihrer physiologischen Verfasstheit auch nochmal als gesondertes Thema, also die elektrophysiologische Reizbarkeit gewissermaßen. Sie hatten ja auch schon beim letzten Mal gehört, dass die Lebenskraftüberlegungen auf dieses Problem, die Muskeln sind reizbar, sie ziehen sich zusammen, das ist nicht wirklich was Kausales, es ist auch was aus dem Muskel selber herauskommt. Da gibt es also auch nochmal ein ganzes Diskussionsfeld, das sich um das Thema des Nervösen dreht, um 1800, und das Leben und die Lebendigkeit irgendwie mit dem Nervösen in Verbindung bringt. Aber am Strom hängt ein ähnliches Problem wie am Prozess. Also es handelt sich um etwas, das letztlich ein Prozessuniversum nahelegt, das greifbare stoffliche Grundbausteine gar nicht mehr enthält. Insofern treten hier weitere Überlegungen hinzu, die stärker diesen Gedanken des stofflichen Grundbausteins und damit auch empiriefähiger Objekte realisieren. Und da gibt es das Stichwort, auf das ich hinaus will, nämlich Theorien des sogenannten Protoplasma. Das ist ein Feld, in dem man auch ja, auf das genuin biologische zusteuert. Plasma, rein von der Wortbedeutung, ist ein griechischer Ausdruck, der so etwas wie Materie überhaupt benennt. Das Geformte, das Gebilde, so könnte man das übersetzen. Und Protoplasma wäre damit das erste Gebilde, Urgebilde. Und es bezeichnet im naturphilosophischen Rahmen genau das, dieser Ausdruck, den Gedanken, dass es einen flüssigen Urstoff gibt, in dem Prozesse ihren Ausgang nehmen und der letztlich auch erklären kann, wie Prozesse in Gang kommen. Das ist ja auch ein Problem, das eine Prozessontologie bewältigen muss. Wie hat es denn angefangen? war immer schon Prozess oder können, nehmen Prozesse irgendwo ihren Ausgang? Die Annahme, es gäbe so etwas wie ein Protoplasma, eine Substanz, die das erklären kann, versucht dieses Problem zu lösen. Und das Protoplasma oder der Protoplast, der das zuerst gebildete, wäre ein Kandidat für so etwas wie den ersten Baustein des Organischen. Also die organische Substanz, dort wo sie Leben ist und nicht auch was Physikalisches oder Chemisches, das könnte sich erklären lassen aus der Annahme eines Protoplasma, auf das letztlich alles Lebendige zurückverweist in seiner Entstehungsgeschichte und das auch im Körper und in den organischen Proben, in den Proben des Organischen, die wir nehmen können, irgendwie vorfindlich ist. Als Protoplasten oder Energide bezeichnet im Jahr 1897 der Physiologe Albert von Kölliker die Zellen. Und tatsächlich ist, wenn wir organische Substanz betrachten, das schon länger bekannt. Es gibt Zellen und in diesen Zellen befindet sich eine Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit ist ein Kandidat, wenn die Naturkunde oder die Naturphilosophie von einem plasmaartigen Stoff spricht, der sozusagen das Leben selber kennzeichnet und auch erklären kann, was das Spezifische des Lebens ist. Ist es nicht die Flüssigkeit in diesen Zellen oder die Flüssigkeit, aus der diese Zellen entstehen oder die Flüssigkeit, aus der diese Gewebe ihr Wachstum nähren oder dergleichen? Diese auf Urflüssigkeiten als Grundsubstanz gestützten Protoplasma-Theorie des Lebens gedeihen, ich drücke das jetzt leider auch schon irgendwie organisch aus, finden sich an der Schwelle um 1800 und sie finden sich eben hier auf interessante Weise dann verbunden mit Empirie am Stoff des Organischen und zwar konkreter an der Empirie der Zelle. Und das wäre dann auch schon gleich das dritte Paradigma. Es gibt zwischen diesen beiden Ansätzen jahrzehntelange Diskussionen, also Plasma versus Zelle oder Zelle und Plasma und so weiter. Wir sehen hier aber, dass da so etwas wie empirische Arbeit an einem vorfindlichen Stoff für die Biologie tatsächlich genug Rohstoff gibt, sich selbst zu formulieren und ihren Lebensbegriff, ihren Lebensstoffbegriff weiter auszuarbeiten. Das ist mit den Prozesskategorien so nicht möglich. Bei der Überlegung Plasma und oder Zellen haben wir die Möglichkeit oder sehen wir, wie empirisch geforscht wird und weiter geforscht wird. Die Zelltheorien blicken ebenfalls auf das, was man sehen kann, wenn man organische Substanzen genauer betrachtet. Stofflichkeit, Gewebe, das Stichwort war auch schon gefallen im Zusammenhang mit Bichat. Aber sie heben gerade nicht auf die Flüssigkeit ab, die man da sieht und vermuten nicht, dass da eine sich irgendwie wandelnde oder nährende oder sonst wie tätige Urflüssigkeit das Entscheidende ist für die Stofflichkeit des Lebens, sondern sie nehmen die Einheit der Zelle selber als die möglicherweise entscheidende Einheit. Der Gedanke, dass die in variablen Formen überall in der organischen Sphäre beobachtbare, geschachtelte, gitterartige, gewebehafte Struktur, die man da sieht, der variationsreiche Grundstoff des Lebendigen sein könnte, taucht also auf, oder die Vermutung. Hier Das ist, ich habe hier mal beispielhaft,
Sie kennen das natürlich alle aus verschiedenen Lehrbüchern, solche Strukturen, ja, oder solche,
dass damit irgendwie sich das Problem des Lebensstoffs klären ließe.
Hm? Was immer fehlt, ist ja die Bewegung. Die müsste doch eigentlich bei all diesen Versuchen ins Auge springen. Hier ist es mal statisch, dieser Versuch, Zellen darzustellen, aber Zellen ohne Bewegung ist
ja... Ja, na gut, also es ist ja Flüssigkeit im Spiel. Und die bewegt sich auch, die pulsiert oder fließt da durch oder so. Das ist zwar darstellungstechnisch ein Problem, lebende Dinge zu präparieren und unter das Mikroskop zu legen, ist eine andere Sache, aber...
Das meinte ich gar nicht, sondern dass man fragt, was ist eigentlich Bewegung?
Ja, nun gut, also Bewegung, dafür gibt es natürlich physikalische Erklärungen, Bewegungsgesetze. Ja. Ob es jenseits der physikalischen Bewegung noch andere Bewegungen gibt, also so etwas wie eine genuin belebte Bewegung, das ist, schwingt natürlich in dem Lebenskraftmotiv mit, würde ja aber doch eine Erklärung bedürfen. Und das ist so ohne weiteres jetzt außerhalb der Physik so nicht beweisbar. Also die Bewegung ist als Metapher im Spiel, Bewegtheit oder so, also sowas wie eine ursprungslose Bewegung oder eine, wo verteilte Kausalitäten oder keine Kausalitäten greifbar sind. Als Metapher haben sie Bewegung, ich habe das ja auch, um Hegel zu charakterisieren, üppig verwendet, aber im engeren Sinne wird, also als Bewegungswissenschaft ist diese frühe Lebenswissenschaft nicht entstanden. So kann man es vielleicht einfach klar sagen, sondern hier wird nach, einerseits haben wir dieses Prozessdenken und andererseits wird nach Stoff gesucht, nach einem stofflichen Gegenstück, wo man im Grunde drauf zeigen kann, wo eine Sinnfälligkeit gegeben ist und was natürlich auch dann empirische Forschung unterlegen kann, womit man auch experimentieren kann. Also, hier haben wir solche Strukturen zellulärer Art. Das ist natürlich schon länger bekannt. Mikroskope gibt es auch schon länger. Etwa im Jahr 1665 wurden schon detailliert diese kleinen, unter dem Mikroskop erkennbaren Bläschen, Kügelchen, Kammern beschrieben. Von Kammern, Zellen, ja, war auch schon die Rede. Und im 18. Jahrhundert kannte man diese Binnenstruktur von Pflanzen, von Geweben, von organischen Proben aus lebendigen Körpern oder gerade gestorbenen Körpern natürlich auch. Interessant ist, dass man im 18. Jahrhundert eben anders damit umgegangen ist. Zunächst mal war das Wissen um solche granularen Strukturen auch ein Wissen um Gestalten. Das hat man eben mitbeschrieben. Wie sehen die Zellen bei der Pflanze A aus? Wie sehen die Zellen bei der Pflanze B aus? Wie ist in einem Baum die Zellstruktur innen anders als in der Rinde und dergleichen? Also die frühe Histologie, die frühe Gewebekunde und ja, Zellkunde hieß das nicht, aber die Beschreibung von Zellstrukturen im Rahmen der Naturkunde war eine ordnende Wissenschaft, die Sorten unterschied. Das passt zu unserem Bild der Wissenschaften im 18. Jahrhundert. Man hat aber nun ab 1800 mit neuem Schwung die dringliche Frage nach der Funktion solcher Zellen verfolgt und in der Antwort auf die Frage nach der Funktion der Zellen auch die Antwort auf die Frage nach der Lebensfunktion vermutet. Und so entstand eine durchschlagende neue Konzeption von der Substanz des Lebens, könnte man sagen, genau dort, wo die empirische Forschung, also dieser Typ von Frage, den ich geschildert habe, biologischer Art, und die Avantgarde des optischen Gerätebaus zusammentrafen und zusammenarbeiten konnten, nämlich in Jena, wo in den 1830er Jahren die Technik des Linsenschleifens perfektioniert wurde in den Werkstätten von Ernst Abbe und Karl Zeiss und wo zugleich Biologen arbeiteten mit diesen Mikroskopen, mit diesen frisch geschliffenen und sozusagen experimentell verbesserten Gläsern. Hier haben der Botaniker Matthias Jakob Schleiden und der Zoologe Theodor Schwann eine einheitliche Theorie der Zelle entwickelt und, was wichtiger ist, eine Basis, eine Theorie des Organischen, der organischen Substanz auf der Basis der Zelle. Also der organischen ist jetzt nicht ganz richtig, der lebendigen Stoffe, aus denen sich sowohl die Pflanzen als auch die Tiere zusammensetzen. Das geschah, also die Arbeiten von Schleiden und von Schwann sind entstanden in offener Gegnerschaft zur romantischen Naturwissenschaft, also zur Naturphilosophie, auch in offener Gegnerschaft zur Philosophie, namentlich derjenigen Hegels. Und begleitet waren die Arbeiten von Schwann und Schleiden auch von Polemiken gegen die älteren Theorien der Lebenskraft. Das alles kannten diese Biologen und das alles wollten sie nicht. Sie wollten mit Mitteln des Mikroskopierens, mit dieser Forschung an der Zelle, die Biologie neu begründen. Ein Zitat von Schleiden, bezogen auf die Lebenskrafttheorien: Der Wilde, der eine Lokomotive ein lebendes Tier nennt, ist nicht unwissender als der Naturwissenschaftler, der von Lebenskraft im Organischen spricht. Also, Sie sehen, wie deutlich hier der Neuansatz gewollt ist, propagiert wird. Also eine Absage an jegliche vitalistische Erklärung des Lebens als gesonderte Größe, als Kraft oder etwas in der Art. Und stattdessen soll mit möglichst genauer, funktional ausgerichteter Beobachtung solcher visueller Befunde an den organischen Materialien, also an den Zellen konkret, weitergearbeitet werden. Schleiden nennt seine Methode induktiv. Das zeigt auch, wie wichtig das Anliegen ist, sozusagen ein Analogon zu physikalischen Vorgehen zu schaffen. Eigentlich ist es keine glückliche Wortwahl, denn Schleiden macht in dem Sinne keine Experimente. Also er betrachtet seine Beobachtung nicht als Experiment, sondern als Beobachtungsverfahren. Es geht ihm aber jedenfalls um methodische Strenge. Das ist auch dieser Rundumschlag, die Absetzung gegen alles, was irgendwie mit Philosophie, Naturphilosophie, Lebenskraft etc. zu tun hat. Und tatsächlich entsteht auf der Basis dieser Arbeiten von Schwann und Schleiden so etwas wie eine Revolution oder eine solche Verschiebung, ähnlich wie sie mit Cuvier für die vergleichende Anatomie der Tiere festgemacht werden kann. Nehmen wir zunächst Schleiden. Er verändert das klassische Bild der Pflanze unter funktionalem Gesichtspunkt. Man könnte das ganz knapp so zusammenfassen: für die herkömmliche Botanik war die Pflanze, die Stofflichkeit der Pflanze, ja im Grunde identisch mit dem einfachen Abbild ihrer Gestalt. Die Struktur des pflanzlichen Lebens hat man nicht durch das Aussehen, durch die Gestalt der Pflanze irgendwie erfassen können. Auch nicht durch die Art, wie ihre Zellen nun geschnitten waren, ob die Querlagen groß waren, klein waren, alle gleich groß oder verschieden oder dergleichen. Was das pflanzliche Leben ausmacht, interessiert aber Schleiden. Und er sagt, diese Struktur muss man erarbeiten, man muss sie konstruieren. Und zwar, indem man die Gestalt der Pflanze unter anderem Gesichtspunkt betrachtet. Indem man sie nicht einfach zur Einordnung und zur Kennzeichnung dieser Pflanze im Unterschied zu anderen verwendet, sondern indem man sie befragt auf die Funktion, die hier verkörpert ist. Insofern untersucht Schleiden die Pflanze, die Pflanzengestalt als System. Als System, das eine Funktion erfüllt, und zwar die Funktion der Selbsterhaltung. Das ist also ganz analog zu den Arbeiten Cuviers bezogen auf den lebendigen Organismus. Schleiden veröffentlicht 1838 die Beiträge zur Phytogenesis, also zur Entstehung der Pflanzen. Und in dieser Arbeit formuliert er die These, dass die Pflanze nicht etwa an vielen Stellen Zellen besitzt, sondern dass jede Pflanze, und zwar vollständig, aus Zellen besteht. Uns ist das so vertraut, dass wir eigentlich gar nichts anderes uns vorstellen können. Aber Sie sehen hier genau, wie die Zelle in eine andere Rolle rutscht. Die Zelle ist nicht ein Merkmal, sie ist nicht etwas, was man an der Pflanze findet, sondern die Zelle ist das, woraus die Pflanze, und zwar vollständig, besteht. Keine Pflanze ohne Zelle. Die Zelle ist die Substanz, aus der die Pflanze besteht und die in gewisser Weise, ich überspitze das jetzt etwas, das Pflanzenhafte der Pflanze, also auch ihre Lebendigkeit, mit ausmacht. Zellen bestehen, genauer gesagt, aus einem Medium, einer Zellflüssigkeit und einer Gestalt. Das sind die Zellwände, die diese Gestalt ausmachen. Wir charakterisieren, definiert Schleiden, und jetzt folgt eine Definition, in der Sie bewundern können, die sorgfältige Kombination von Substanz und Verhältnisbegriffen. Also es ist klar, dass es Schleiden um die Dingfestmachung des Lebens geht und damit um die Fixierung einer Substanz. Auf der anderen Seite geht es ihm um Leben. Es geht ihm nicht einfach nur um einen physikalischen Befund im Inneren der Pflanze oder dergleichen. Insofern bietet er jetzt eine Beschreibung an, in der Substanzbegriffe und Relationsbegriffe, Verhältnisbegriffe auf sehr raffinierte Weise kombiniert sind. Ich zitiere. Wir charakterisieren den Begriff Organismus, Pflanze ist auch ein Organismus, als das Verhältnis der Gestalt zur eingeschlossenen Mutterlauge und, jetzt könnte man ergänzen, wir definieren oder wir charakterisieren, Leben als Wechselwirkung zwischen der Mutterlauge und der Gestalt, zwischen dem Inhalt und den äußeren physikalisch-chemischen Kräften, vermittelt durch die Gestalt, und endlich Wechselwirkung zwischen der primären Gestalt und den in der bereits eingeschlossenen Mutterlauge später erzeugten Gestalten. Für alles, was aus Zellen gebildet ist, so Schleiden weiter, können wir die Notwendigkeit dieser drei soeben unter dem Wort Leben zusammengefassten Prozesse in Anspruch nehmen. Also drei Prozesse von wechselwirkungsartigem Charakter, die aber substanziell vorfindlich sind mit der Zelle. Erstens die Wechselwirkung zwischen der Urflüssigkeit, das Medium, und der Form der Zelle. Die Urflüssigkeit, hier haben Sie diesen Plasma, diese Plasmathese mit dabei. Also es gibt ein Plasma, aber das Entscheidende ist die Wechselwirkung zwischen dem Plasma und der Zelle, der Wand. Zweitens, zwischen dem Zellinhalt und der zwischen der Urflüssigkeit und der Form der Zelle ist die erste Wechselwirkung. Die zweite Wechselwirkung ist die zwischen Zellinhalt und Zellwand. Und die dritte Wechselwirkung ist die zwischen der fertigen Zelle und den von ihr dann im Zellverbund oder allein wachstumsartig weiter hervorgebrachten Zellgestalten. Also der Zelle und den Folgezellen, den anderen Zellen. Also Sie sehen, die Kombination aus Substanz, Verhältnis und Prozess, die hier gesucht wird. Und der Witz ist, alles gemeinsam ist Leben. Alles gemeinsam kann auch nur der Biologe beschreiben. Die Zellwand allein könnte auch der Physiker beschreiben. Das Plasma allein könnte auch der Chemiker beschreiben. Dieses Gefüge von Wechselwirkungen, das macht aber den genuinen Gegenstand für den Biologen aus. Schwann war, wie gesagt, Zoologe. Er erweitert ein Jahr später den schleidenschen Ansatz, indem er durch sehr aufwendige Forschungen, Stichwort Gläser von Zeiss, nachweisen kann, dass die Zelltheorie ebenso aufs Tierreich zutrifft, nicht nur aufs Pflanzenreich. Alle tierischen Gewebe haben ebenfalls einen zellulären Ursprung bzw. sind zellulär beschaffen. Das ist die Weiterung, die Schwann vornimmt. Auch alle Zellen, bei denen es nicht ohne weiteres erkennbar ist, etwa Knochen oder Haare oder dergleichen. Also Sie können sich vorstellen, was für aufwendige Mikroskopiearbeiten nötig waren, um zu zeigen, dass Haare Zellen sind. Jedenfalls wird mit den Arbeiten Schwanz die Theorie vom universalen Charakter der Grundsubstanz Zelle endgültig besiegelt. Ich habe schon angedeutet, nicht nur diese Allgemeingültigkeit, alles Leben ist zellular, ist sensationell und geeignet, der Biologie nun endlich sozusagen ihren eigenen Gegenstandsbereich zu geben, sondern auch die Sinnfälligkeit der Zellen erlaubt es ab nun, wirklich eine klar geordnete Empirie zu betreiben. Jetzt gibt es sozusagen das biologische Objekt, auch das biologisch definierbare Objekt. Es ist das, was aus Zellen besteht. Was immer Zellen dann im Einzelnen seien. Das ist natürlich dann auch eine wichtige Frage der Biologie. Was genau ist es eine Zelle? Was für Zellen gibt es? Wie funktionieren die? Und so weiter. Mittels Mikroskop kann man gewinnen, Bilder dieser Bausubstanz des Lebens, vielleicht sollte man präziser sagen, man kann diese Bilder konstruieren, denn diese ganze Technik, die da investiert wird, ist natürlich ein Konstruktionsvorgang für solche Bilder. Auf jeden Fall wird eine Evidenz erzeugt, dass man sagen kann, Leben ist nicht nur ein Prozess, so ganz allgemein, sondern Leben ist ein in stofflicher Hinsicht zellularbasierter Prozess. Mit dieser Perspektive wird ein Stück weit dann auch das bisher unentscheidbare Problem, wie verhält sich denn die Wissenschaft des Lebendigen zur Wissenschaft Physik, zumindest besser diskutierbar, sofern die Zelle ja ein durchaus zusammengesetztes und komplexes Etwas ist, in dem die Physik ihr Recht hat, Beschreibungen einer bestimmten Art anzufertigen. Das genuin Biologische kann die Physik nicht beschreiben, aber sie kann allerlei an der Zelle beschreiben. Insofern kann man die Frage, ist das Universum nun in Teilen physikalisch und in Teilen nicht physikalisch, auf der Basis der allgemeinen Zelltheorie so beantworten, dass man sagt, sie ist sowohl physikalisch, die Welt, als auch in bestimmten Bereichen mehr als das. Dieses, sage ich mal, interdisziplinäre Friedensangebot ist auch nur auf der Basis der allgemeinen Zelltheorie möglich, sofern die Biologie ihren eigenen Ort klar angeben kann. Dieses Mehr ist das organische Geschehen, das wir auf der Basis der Zellen und des Zellularen näher untersuchen wollen. Es gibt in Schleidens Zelltheorie einen interessanten Aspekt, auf den ich jetzt noch zu sprechen komme, weil da auch die weiterführenden Diskussionen dran festmachen, was das Leben angeht. Was noch nicht erklärt ist, wenn ich sage, alles Leben ist zellular, ist ja, wie entsteht es denn? Hier haben wir das Plasma-Thema. Aus dem Plasma beispielsweise könnte die Zelle ja entstehen. Und das ist tatsächlich auch eine wichtige Frage, die die Biologen beschäftigt. Hier bietet Schleiden eine These an. Die These der freien Zellbildung auf materieller Basis aber. Auch auf der Ebene, wie entstehen Zellen, kann man natürlich die alte Diskussion wiederholen. Gibt es da eine Ursubstanz und der liebe Gott, ja, initiiert irgendwie die Entstehung von Zellen da drin? Oder bilden die sich auf naturwissenschaftlich beschreibbarer Basis? Also entstehen die irgendwie aus den, sagen wir, chemischen Bestandteilen dieser Substanz. Dass nicht eine eigene Kraft in dieser Substanz drinsteckt, die als Lebenskraft oder wie auch immer die Zelle generiert, das so zu sehen ist die Ambition der Frontforscher dieser Zeit, ist klar. Aber damit ist eben noch nicht erklärt, wie sich es genau mit der Zellentstehung verhält. Schleiden vertritt hier die These, dass die lebende Zelle aus völlig unorganischen Stoffen sich bildet durch einen Vorgang der Kristallisation. Er vergleicht das mit der Entstehung von Zucker beispielsweise, der ja auch so auskristallisiert. So können auch eben organische Stoffe zu regelmäßigen stereometrischen Gestalten kristallisieren, ist seine These. Er setzt damit, was die Entstehung seines Lebensstoffs, dieser spezifischen Lebensmaterie der zellularen Art angeht, auf die Theorie, die ein Kontinuum zwischen physikalischer und chemisch-biologischer Welt letztlich unterstellt. Nämlich im Prozess der Entstehung von Zellen gibt es diesen Übergang aus der Lauge heraus, sage ich mal, von Mutterlauge war auch die Rede, hinein in die organische Form. Metapher der Kristallbildung. Da könnte man jetzt auch wieder viel erzählen zu dieser Metaphorik der Auskristallisierung im Zusammenhang mit Leben. Es ist eine zu der Zeit traditionsreiche Vorstellung, dass sich etwas auskristallisieren kann aus und hier eben das Lebendige, die lebende Zelle sich auskristallisiert aus einer chemisch beschreibbaren Flüssigkeit. Schleiden arbeitet hier mit der Zusatzannahme eines Bildungstriebes, der da mit im Spiel ist. Denn warum das und wie das nun passiert, so spontan, ist nun auch irgendwie näherer Erklärung bedürftig. Er verwendet hier also auch nochmal die Bildungstriebkonzeption. Zitat, organische Stoffe sind solche, welche in der Natur nur unter der Herrschaft eines Bildungstriebes entstehen. Die übrigen sind unorganische. Das eigentliche Lebensprinzip der Erde ist die Formenbildung, Bildungstrieb, Mises formativus. Also hier kommt er nochmal wieder raus, unser Bildungstrieb, aber sehr viel präziser lokalisiert. In der Lauge entsteht die Zelle. Lebenskraft weist er zurück, das hatte ich schon zitiert. An diesem Punkt wird sich die weitere Diskussion festmachen um die Frage des Lebens, nämlich die Frage, wie die Lebensentstehung denkbar ist. Und ein prominenter Vertreter der Gegenthese zu dieser Schleidenschen These der Kristallisation von Zellen aus der chemischen Mutterlauge heraus ist der Mediziner Rudolf Virchow, der in den 1840er und 50er Jahren ebenfalls zellbasiert eine alternative Zellentstehungstheorie vertritt. Man könnte das einen physiologischen Materialismus nennen, was Virchow vertritt, wenn man das, was Schleiden vertritt, vielleicht einen chemischen Materialismus oder also biochemisch, da zögere ich etwas, das ist kein Terminus der damaligen Zeit, nennt. Virchow zufolge lässt sich die These, dass die Zelle aus Ursubstanzen oder einer chemischen Mutterlauge sich so synthetisiert, irgendwie unter Mitwirkung eines Bildungstriebes so nicht halten, sondern er sagt, auch empirisch können wir ganz klar sehen, Zellen entstehen aus Zellen. Das ist auch die Formel, die er anbietet, sehr einprägsam. Zellen wachsen, aber sie wachsen nicht irgendwie aus einer chemischen Grundsubstanz heraus, sondern sie entstehen aus anderen Zellen. Mit dieser These, die, wie Sie wissen, diejenige ist, die sich durchsetzen wird, passiert bezogen auf das Verhältnis der Wissenschaften etwas Bemerkenswertes. Also Virchow kann natürlich die Frage, wie entsteht denn die erste Zelle, mit dieser Erklärung nicht beantworten. Er kann sich nur auf den empirischen Befund beziehen, den man nun jetzt eben so hat. Zellen entstehen immer aus Zellen gleichen Typs in der Regel. Er bietet aber eine Erklärung an, die rein biologischer Art ist. Virchows Perspektive auf die Zelle trennt die Biologie ein Stück weit mehr von der Chemie und der Physik ab, als das bei Schleiden noch der Fall war. Nicht, weil die Biologie jetzt erklären könnte, wie Zellen, also die erste Zelle entstanden ist, Aber weil die Biologie schlicht darauf verzichtet, die Frage noch als biologische Frage zu diskutieren, wie die erste Zelle entstanden ist. Jedenfalls sie weit wegrückt vom biologischen Normalgeschäft. Normalerweise können Biologen mit einem Zellbegriff arbeiten, der schlicht davon ausgeht, dass Zellen aus Zellen entstehen. Das heißt, eine rein biologisch basierte Theorie der Lebenssubstanz scheint möglich. Die Frage organisch, anorganisch und so weiter wird gewissermaßen ausgeklammert mit dieser genialen Kurzformel: alle Zellen entstehen aus Zellen. Virchows Angriffspunkt konkret in seiner Kritik an Schleiden ist, dass bei Schleiden die Vorstellung einer allgemeinen Kausalität letztlich mit Füßen getreten werde. Eben weil Schleiden letztlich so etwas wie eine Spontanentstehung von Zellen behauptet. Und wie soll man sich das denn bitte in einem Kausaluniversum vorstellen? In dieser Hinsicht ist auch Virchow einer, der sozusagen einen einheitlich physikalischen Kosmos denkt. Die mechanische Kausalität von Ursache und Wirkung habe Vorrang, so Virchow, und sie beherrsche auch sämtliche Zellvorgänge. Insofern ist diese Zellkristallisationsidee Schleidens aus Virchows Sicht ein metaphysischer Restbestand in einer Biologie, die sich gefälligst, sage ich mal, ganz auf die Physik zu beziehen hat, wenn sie irgendwie Grundsätzliches erklären will. Trotzdem reicht es für die empirische Fundierung der Biologie aus, die Einheit des Lebens nur wieder aus anderen Lebenseinheiten abzuleiten. Also im Prinzip aus derselben, also konkrete andere Zelle, aber eben es sind auch Zellen. Zitat: Der Gedanke von der Einheit des Lebens in allem Lebendigen findet in der Zelle seine leibliche Darstellung. Was man bloß in der Idee gesucht hatte, das hat man endlich in der Wirklichkeit gefunden. Was vielen ein Traum erschien, hat einen sichtbaren Leib gewonnen. Es steht wahrhaftig vor unseren Augen da. Zitat Ende. Das ist eine sehr schöne Stelle, weil sie hier bezeichnet er die Zelle als Leib des Lebens. Also es ist schon fast wieder so eine philosophisch anmutende, fast metaphorische Redeweise. Der entscheidende Gedanke ist, die Einheit des Lebens in allem Lebendigen findet sich in der Zelle, sie findet dort ihre leibliche Darstellung, und diese Darstellung ist sozusagen endgültig genügend für die Biologie. Nach Virchow bildet die Zelle eine Sonderwelt, einen besonderen Raum der Belebung. In den kleinsten Raum wird innerhalb der Zelle, schreibt er, Zitat, die größte Mannigfaltigkeit der Stoffkombinationen zusammengedrängt, sodass jede Zelle in sich einen Herd der allerinnigsten Bewirkung, der allermannigfaltigsten Stoffkombinationen durcheinander darstellt und dass daher Erfolge erzielt werden, welche sonst nirgend wieder in der Natur vorkommen. Zitat Ende. Hier haben wir auch nochmal ein interessantes Bild, das dazu dienen soll, uns zu erklären, warum die Zelle diese Einheit des Lebendigen ist, eines Lebendigen, das es ohne Zelle außerhalb sonst nirgendwo in der Natur gibt. Es ist die Idee einer besonderen Verdichtung von mannigfaltigen Stoffen und von mannigfaltigen Kausalitäten auf engstem Raum. Also irgendwie die Fülle der Kausalitäten soll das Besondere dieser Kausalitäten ausmachen. Ein Herd ist das. Das ist eine Metapher, also eine Art Brut, Ofen oder dergleichen. Diese kleine Zelle, und durch diese allermannigfaltigsten Stoffkombinationen und die Bewirkungen, die da zwischen denen möglich sind, werden diese Erfolge erzielt, die wir Leben nennen. Eine Innigkeit und auch Innerlichkeit der Zelle, betrachtet als Verdichtungsraum, soll es also sein, durch die sich das Leben in so unvergleichlicher Weise in der Zelle darstellt. Es ist nicht ein Gegensatz. Sie erinnern sich, das war die romantische Idee. Pole. Wechselwirkung zwischen Polen oder dergleichen, sondern es ist lediglich eine Besonderheit im Unbelebten, das heißt eine Absonderung, eine verdichtete Absonderung in einem kleinen Raum. Eine besondere Art der Bewegung bestimmter Stoffe. Hier kommt die Bewegung nochmal ins Spiel, sofern jetzt eine Räumlichkeit Teil der Lebensdefinition wird, wenn Sie so wollen. Sofern sie als Verdichtungsprozess in diesen Wänden, in diesem kleinen Raum konzipiert wird. Das Organische, das Leben ist damit unter anderem durch diese Abgrenzung bestimmt. Sie erinnern sich, dass das auch für die Organismusmodelle natürlich ein wichtiger Punkt war, die Außengrenze. Und die haben wir im Kleinen, die Zelle, im Grunde auch analog zu einem Organismus beschrieben. Auch sie bedarf dieser Wände, dieser Grenze und ist damit ein dieser kleine Verdichtungsraum. Das Leben ist definitiv auf Separatheit, auf solche Ausdifferenzierungen gestützt oder angewiesen, könnte man sagen. Bei Virchow heißt es, jede Pflanze hat ihren Keim, jedes Tier sein Ei, jede Zelle stammt von einer früheren Zelle, womit einerseits diese genealogische Linie nochmal beschrieben ist, also das stammt immer voneinander ab, das geht gar nicht anders, und außerdem eben diese Separatheit der Einheiten des Lebens. Gemessen an der letztlich, also gerade in dieser Entstehungsfrage, noch ein wenig, könnte man sagen, alchemistisch anmutenden Universaltheorie Schleidens, ist dieser mechanische Materialismus, oder ja, was heißt mechanisch, also dieser auf Verdichtung, auf kleinsten Raum, die Spezifik des Lebens zurückführende Materialismus Virchows, pragmatisch beschränkt. Ich hatte das schon angedeutet. Die Wissenschaft Virchows rechnet mit ihrem eigenen Nichtwissen, bezogen auf die Frage der allerersten Zelle beispielsweise. Das ist aber auch nicht tragisch, sondern für die Biologie, das ist implizit die These Virchows, reicht es aus, auf eine Theorie der Lebensentstehung zu verzichten. Sofern man zunächst mal klar fassen kann in der Zelle, wie das Leben aussieht, wie es stofflich hantiert werden kann, beobachtbar gemacht werden kann. Virchow war Arzt, es ging natürlich auch bei ihm sehr klar dann auch um Anwendungsfragen. Und wie es jetzt und hier entsteht, nämlich immer wieder aus anderen Zellen. Der Vollständigkeit halber nur ganz kurz sei erwähnt, dass Schleiden sich gegen den Virchowschen Ansatz gewehrt hat, also er hat seinerseits trefflich dagegen polemisiert. Er hat zwar diese Kritik an der Entstehung, das stand nicht im Fokus, ein Stück weit bleibt das sozusagen patt zwischen den beiden, aber für Schleiden ist Virchows Theorie ungenau, weil sie letztlich das Leben durch das bereits vorhandene Lebendigsein erklärt und damit die Vorfrage, die Schleiden für wichtig hält, schlicht ausklammert. Also das heißt, Schleiden hält Virchows These, alles Zelluläre entsteht aus Zellulärem, für eine zirkuläre These, die den Lebensbegriff letztlich tautologisch begründet. Eine leere Begründung wäre das und es wären Materialisten ohne Lebensentstehungskonzept, die mit dem Virchowschen Zelltheorem arbeiten. Also der wirklich philosophische Anspruch ist weg, der kosmologische Anspruch. Ganz genau das wäre eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Ganz genau, es ist ein Handstreich, wenn man so will, mit dem bestimmte philosophische Fragen ausgeklammert werden. Aber genau damit hat man so etwas wie das genuin biologische Terrain gewonnen. In ordentlicher Abgrenzung von den Nachbarnaturwissenschaften und natürlich auch weit weg von bestimmten philosophischen Großfragen, die man sich als Disziplin auch nicht mehr zumutet. Genau so ist es. Der Mediziner Virchow hat übrigens von den Zellen her auch in die Sozialphilosophie hinübergeblickt. Ich erwähne das nur am Rande, das wäre ein reizvolles Thema für sich. Er hat die Zelle ein Stück weit als Individuum interpretiert, aber er hat auch Sozialmetaphern verwendet, um den Zellverbund zu charakterisieren. Er hat zum Beispiel vom Zellenstaat gesprochen, vom Organismus als Zellenstaat. In der Zeit gab es umgekehrt auch viele Versuche, die sozialen Verbünde, die juridischen Verbünde irgendwie analog zur biologischen Verbundenheit von Zellen zu denken. Also das ist ein ganz interessantes Thema, diese neue Fundierung des Lebensbegriffs im Biologischen, inspiriert von vornherein auch die Sozialphilosophie, die politische Philosophie, die Rechtsphilosophie und so weiter. Virchow zieht auch eine letzte drastische Konsequenz bezogen auf die Definition des Individuums, also des Individuums, das wir kennen. Er rückt die Biologie an die erste Stelle in der Erkenntnistheorie. Das auch nur als ein Stichwort. Nach Virchow ist das Individuum analog der Zelle ein biologischer Sachverhalt, und insofern sagt er, das kartesische Cogito, das Ich denke der Philosophen, ist eine Folge von dem Wir der Biologen. Das schreibt er 1859. Wir sind damit schon mittendrin im 19. Jahrhundert. Ziehen wir damit für heute eine kurze Zwischenbilanz, und damit komme ich auch zum Schluss. Im Zuge des beginnenden 19. Jahrhunderts hat sich die Frage nach der Stofflichkeit, der Materialität des Lebens erstens gestellt, unter neuen Vorzeichen gestellt, weil diese Prozessbegrifflichkeit nur für sehr spekulative Philosophen das letzte Wort sein kann, jedenfalls keine empirische Naturwissenschaft begründet aus Sicht derjenigen, die nach einem Stoffkonzept des Lebens suchen. Und in der Gemengelage disziplinärer Art, die ich kurz skizziert hatte, entsteht dann, natürlich im Grunde in noch viel mehr kleinen Schritten, die ich jetzt nicht alle auflösen konnte, so etwas wie ein genuin biologisches Substanzdenken des Lebens auf der Basis der neuen, sozusagen kleinsten Einheit des Lebens, nämlich der Zelle, der lebendigen Zelle. Dieses genuin biologische Substanzdenken des Lebens ist mit Physik und Chemie kompatibel, aber auch hinreichend klar abgegrenzt von diesen beiden Naturwissenschaften, sodass man sagen kann, es gibt das spezifisch biologische und eine spezifisch biologische Bestimmung des Lebens, das, auf welche Weise im Genauen nun auch immer, in der Organisation der Zelle seine Erklärung findet und gleichzeitig beobachtbar ist als diese empirische Dimension des Zellulären. Wie Sie wissen, hat diese Sicht aufs Leben die Disziplin Biologie in sehr stabiler Weise unterlegen können. Wenn ich gesagt hatte, diese Lebenskraftmodelle sind alle relativ wackelig geblieben und haben vor sich hin konkurriert in unterschiedlichen Varianten, sind nie wirklich zur Ruhe gekommen, sage ich mal, dann gilt für die Zelltheorie das Gegenteil. Wir haben im Grunde fast 150 Jahre lang eine Biologie, die im Kern sich sehr wesentlich auf natürlich dann sich stark verändernde Konzeptionen der Zelle gestützt hat. Das ist selbst als die Genetik hinzukam so geblieben. Und wenn man über die Genetik des 20. Jahrhunderts diskutiert, wird man zwar sehen, dass das Paradigma der Information ganz wichtig wird, auch für die Frage, was ist Leben? Wir werden dazu kommen. In gewisser Weise wird mit der Idee einer auf Information basierenden Weitergabe des Vererbbaren am Leben darüber diskutieren müssen, ob es sich da noch um ein Substanzkonzept handelt. Also die Erbinformation, so wie sie modelliert ist in der DNA, ist nur in Teilen ein Substanzkonzept. Das Gen ist nicht wirklich ein Substanzkonzept, sondern ein gutes Stück auch eine Informationseinheit. Dennoch können wir gerade in den allerletzten Jahren sehen, dass die Zelle sozusagen immer noch nicht vom Tisch ist. Wir haben inzwischen eine Diskussion, die sogenannte Postgenomik, in der die Zelle wieder ganz neu bedeutsam wird, sogar für die Prozesse, die auf Basis sozusagen des Informationsparadigmas im Inneren des Erbgeschehens und der Zellfunktion entdeckt wurden. Also inzwischen, gerade in den letzten Jahren, haben wir wieder sowas wie eine Renaissance der Zelle, könnte man sagen. Ich komme da vielleicht noch drauf zu Ende des Semesters. Ich will nur darauf hinweisen, diese Grundidee von Lebenssubstanz, erstens, dass es eine gibt, zweitens, dass sie, wie auch immer dann näher detailliert, zellular ist, diese Lebenssubstanz, ist eine sehr mächtige und starke, blickbildende und die Disziplin Biologie im Grunde ja, tragende Konzeption geblieben. Damit fasse ich zusammen. Erstens, als empirische Wissenschaft nicht mehr der Lebewesen, sondern allgemein des Lebens, hat die Biologie Schwierigkeiten, einen vergleichbar allgemeinen Substanzbegriff des Lebens auszumachen und diesen gewissermaßen vorzeigbar zu machen, empiriefähig zu machen. Eine reine, aber irreguläre Dynamik oder Funktion des Lebens oder auch eine reguläre Funktion hat weder eine klare mathematische noch eine empirische Evidenz. Da haben wir die kantischen Grenzen sozusagen. Das lässt sich allenfalls durch Urteilskraft irgendwie fassen. Insofern ist das Leben im naturphilosophischen und romantischen Sinne keine wirklich naturwissenschaftlich fassbare Größe. Jedenfalls im Sinne dessen, was im 19. Jahrhundert Naturwissenschaft heißen wird. Zweitens, die Biologie des 19. Jahrhunderts kommt nach etlichen dramatischen Verschiebungen der Theoriebildung, ich hatte da einige Paradigmen genannt, Lebenskraft kannten wir schon, Lebenskraft, Lebenstrieb, Protoplasma hatte ich ihn genannt, ich hätte noch zum Äther was sagen können, wir hatten auch kurz die Nerven und dergleichen. Nach solchen Verschiebungen, verschiedenen sozusagen Arbeitsbegriffen oder Kandidaten, paradigmatischen Kandidaten, kommt sie mit der Verallgemeinerung des Modells der lebendigen Zelle zur Ruhe, die Biologie. Mit der allgemeinen Zelltheorie nach Schwann-Schleiden, könnte man sagen, hat sie sich als Disziplin konsolidiert und strahlt sie als Disziplin auch aus, ist kompatibel mit der Medizin etc. Drittens, wirklich vollzogen ist die Grundlegung der Biologie in der Zelle nicht mit dem Moment, wo bewiesen wird, dass alle Zellen dass alles Leben aus Zellen besteht, sondern erst mit dem Moment, wo feststeht, dass alles Leben zugleich auch aus Zellen entsteht. Das wäre der Virchow'sche Schritt. Da die Zelle wiederum ja allein biologisch bestimmt ist, kann die Biologie ab dem Zeitpunkt, wo sie sagen kann, das Leben besteht nicht nur aus Zellen, es entsteht auch aus Zellen, ihre Substanzfragen selbst lösen. So könnte man das knapp auf den Punkt bringen. Viertens, die allgemeine Zelltheorie in dieser erweiterten Form dann auch noch mit Virchow einschließlich, bietet freilich definitiv keine philosophische oder naturphilosophische Erklärung des Lebens insgesamt. Sie bleibt eine Art regionaler Theorie für eine sich als Disziplin auf bestimmte, wohldefinierte Grenzen zurückziehende Biologie, Naturwissenschaft, Biologie. Das ist dann eine Naturwissenschaft, die ihr Verhältnis zu den Nachbardisziplinen einigermaßen geklärt hat, aber keine Grundlegung ihrer selbst leisten kann, aber ja auch nicht will, wie wir bei Virchow gesehen haben. Fünftens, die Biologie der Zelle pflegt nach wie vor gleichwohl ein ambivalentes Verhältnis, insbesondere zur Physik. Das werden wir in den kommenden Vorlesungen auch immer wieder sehen, wie sich die Gewichte von Physik im Inneren der Biologie unter dem Dach der allgemeinen, sozusagen des Zelldiskurses, dann doch auch immer wieder verschieben. Ja? Also beispielsweise die Genetik und die Molekularbiologie heutigen Typs ist eine Verschiebung weg von dieser Zellperspektive hin zu einer granulareren Perspektive auf der Ebene chemisch-physikalischer Sachverhalte. Wie gesagt, auch das kann dann wieder, dieses Pendel kann wieder in die andere Richtung ausschlagen, wie wir es in der Postgenomik im Moment vielleicht ein Stück weit beobachten. Das nur so als Vorblick. Vielen Dank für heute. Thank you.